Wir fahren heute fort mit unserer Predigtreihe Glaubensvorbilder im Alten Testament, und zwar mit dem Erzvater Jakob. Dazu lese ich unseren Predigttext aus dem ersten Buch Mose, es sind zwei Abschnitte. 1. Mose 32, 25 bis 33. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Peniel vorüberzog, und er hinkte wegen seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk die Hüftsehne angerührt hat. Und weiter, Kapitel 35, 1 bis 15. Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren. Tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. So wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen, und Jakob verbarg sie unter der Terebinte, die bei Sichem steht. Danach brachen sie auf, und der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, sodass sie Jakob, die Söhne Jakobs, nicht verfolgten. Als nun Jakob, er und das ganze Volk, das bei ihm war, nach Luz kam, das ist Bethel, das im Land Kanaan liegt, da baute er dort einen Altar und nannte den Ort Bethel, weil sich Gott ihm dort geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Da starb Deborah, die Amme der Rebekka, und wurde unterhalb von Bethel begraben, unter der Eiche, die man Klageeiche nennt. Und Gott erschien Jakob zum zweiten Mal, seitdem er aus Paddan Aram gekommen war, und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob. Aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen. Und Könige sollen aus deinen Lenden hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir und deinem Samen nach dir geben. Und Gott erhob sich von ihm an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte. Da richtete Jakob eine Säule auf an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte, ein Gedenkstein, und goss ein Trankopfer darauf aus und schüttete Öl darüber. Und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Herr Jesus Christus, wir bitten dich jetzt um deinen Heiligen Geist, dass du uns diesen Text aufschließt und unsere Herzen, dass wir hören, was du uns zu sagen hast durch diese merkwürdige Geschichte. Wir danken dir dafür, Herr. Amen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich hadere nur selten mit Predigttexten. Aber es gibt Texte, über die will man nie predigen. Und das ist so einer. Schwierige Texte sind aber eine Herausforderung, dass wir genau hinhören und nachforschen, was will mir mein Gott damit sagen. Aber diesmal hatte ich wirklich einen Kampf. Und nicht nur, weil er ziemlich schwierig ist, sondern auch, weil das, was ich dazu sagen möchte, den üblichen Auslegungen widerspricht. Vielleicht werde ich heute manche ein bisschen ärgern. Das kann passieren. Aber ich bin niemand böse, wer da eine andere Meinung hat oder das anders sehen möchte. Das ist letztlich nicht heilsentscheidend. Aber was mich betrifft, ich als Verkündiger sehe mich in der Pflicht, dass das alles, was ich hier sage, auch allen Aussagen der Bibel gerecht wird und nicht nur einigen und anderen vielleicht sogar widerspricht. Das ist mein persönlicher Anspruch, wenn ich an die Bibel rangehe. Und deshalb möchte ich euch einladen, lasst euch mal hineinnehmen in einen ungewöhnlichen und schwierigen Text. Und ich bitte euch im Sinne von 1. Thessalonicher 5, prüft alles und das Gute behaltet. Zunächst mal, damit wir diese merkwürdige Begebenheit des Kampfes Jakobs am Jabbok verstehen, müssen wir erst mal einen Blick werfen auf seinen bisherigen Lebensweg. Möchte ich euch mal kurz hineinnehmen und ein paar Kapitel zusammenfassen. Jakob war der zweite Sohn Isaaks und Rebekkas. Der Erstgeborene war sein Zwillingsbruder Esau. Für Jakob erhielt Rebekka während ihrer Schwangerschaft eine Verheißung, 1. Mose 25, 23. Zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Jakobs Großvater war Abraham. Und er hatte von Gott die Verheißung bekommen, dass aus ihm ein großes Volk hervorgehen sollte. Nun heißt es aber, die Söhne Isaaks werden zwei Völker sein. Und den Segen Abrahams wird der jüngere Sohn erben. Und genau darum geht's hier. Und das ist zentral hier, der Geschichte der Erzväter. Diese göttliche Segensverheißungs- und Auserwählungslinie Abrahams. Und genau um diesen Segen dreht sich alles in Jakobs Leben. Behalte das mal im Hinterkopf. Sein Bruder Esau war ein rauer Naturbursche. Und Jakob war eher, ja, ich würde sagen, intellektueller. Jetzt bekommt aber normalerweise der Erstgeborene den Segen. Und so hatte Jakob trotz dieser Verheißung von Gott die Angst, zu kurz zu kommen. Daher hat er seinem Bruder Esau diesen Segen abgekauft für ein Linsengericht. Ihr kennt die Geschichte. Er ließ den Esau sogar dazu schwören. Als dann ihr Vater Isaak dachte, er müsse sterben, wollte er den Erstgeburtssegen seinem Sohn Esau vermachen. Das heißt, die göttliche Segenslinie vom Abraham her über sich hinaus zu seinem Sohn weiterziehen. Rebekka hörte davon, geriet in Aufregung, hat sich sofort für ihren Lieblingssohn eingesetzt. Sie überredete Jakob, dass er seinen fast blinden Vater täuschen sollte und sich den Segen erschleichen. Sie hat Gott offenbar nicht vertraut. Sie wollte der Verheißung ein bisschen nachhelfen. Der Plan hat auch geklappt. Jakob erhielt den Segen, aber natürlich fiel der Betrug sofort auf. Der betrogene Esau versuchte dann, den Erstgeburtssegen zurückzubekommen von seinem Vater. Ging aber nicht. Der Segen hat eine solche Bedeutung, dass Isaak ihn nicht widerrufen konnte. Und so ging Esau nun in Feindschaft gegen Jakob. Er beabsichtigte, ihn zu töten, um an den Segen zu kommen. Rebekka erfuhr davon, hat sich sofort darum gekümmert, hat dafür gesorgt, dass Jakob zu ihrem Bruder Laban nach Haran fliehen konnte. Unterwegs auf der Flucht begegnet Jakob Yahweh, der Gott Abrahams im Traum. Das war dieser Traum von der Himmelleiter und da stellt sein Gott Yahweh sich ihm vor. 1. Mose 28, 13. Ich lese mal kurz den Abschnitt. Und siehe, der Herr stand über ihr, also der Leiter, und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst. Und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Jakob kannte Yahweh, den Gott seines Großvaters Abrahams, offenbar noch nicht persönlich. Gott hat sich ihm offenbart, bestätigte Jakob als den Träger des Segens Abrahams. Aber, und das ist ganz entscheidend, der Segen ist an das Land gebunden, aus dem Jakob geflohen ist. Und Jahwe versprach, Jakob wieder dahin zurückzubringen. Das ist ganz entscheidend. Und Jakob war völlig erstaunt, dass er Gott hier begegnet ist. Und so hat er diesen Ort Bethel genannt, das Haus Gottes. Daraufhin legte Jakob ein Gelübde ab. Ich sage es mal in meinen Worten. Er sagt, lieber Gott, wenn das alles funktioniert mit dir und du mich versorgst und beschützt und mich wieder zurückbringst in dieses Land, dann bekehre ich mich zu dir. Nun, diese Art des Betens, wenn, dann, ist sicherlich kein Vorbild für uns. Zu diesem Zeitpunkt war Jakob noch nicht wirklich gläubig. Er war nicht gottlos, war nicht ungläubig. Er kannte den Gott Abrahams und Isaaks. Ja, deswegen war auch recht. Aber er hatte keine Beziehung zu diesem Gott. Er lebte nicht mit ihm. Und so war er sich nicht sicher, ist der Gott vertrauenswürdig? War noch distanziert und skeptisch. Dann lesen wir von seiner Zeit bei Laban. Er heiratet die beiden Töchter Labans, Lea und Rahel. Es wurden ihm 11 Söhne geboren von insgesamt 4 Frauen. Sein Familienleben könnte man als ziemlich chaotisch bezeichnen. Durch seine außerordentliche Klugheit bei der Viehzucht kam Jakob zu einem beträchtlichen Reichtum bei Laban. Also das merkt man, wenn man das liest, dass er offensichtlich ein sehr intelligenter Mann war. Das hat die Söhne Labans mächtig geärgert und sie haben Jakob Betrug unterstellt. Dann erhielt Jakob wieder im Traum den Befehl von dem Engel Gottes, der sich als der Gott von Bethel vorstellte. Geh wieder zurück in das Land deiner Geburt. Seine Frauen haben ihn ausdrücklich dazu ermutigt und so brach Jakob hastig auf ins Land Kanaan und nahm seine ganzen Herden mit. Voller Zorn jagte Laban ihm nach und holte ihn ein. Es kam zum Streit. Sie haben sich gegenseitig beschuldigt, wer wen ausgenutzt und über den Tisch gezogen hat. Sie haben auch gestritten wegen der Hausgötter, die Rahel, die Frau Jakobs, ihrem Vater entwendet hatte. Aber schließlich schlossen sie einen Friedensbund. Jakob hatte immerhin schon begriffen, dass ihn Jahwe, der Gott seines Vaters, gesegnet hat. Und so schwörte er bei Jahwe und Laban schwörte beim Gott Nahors, dem Bruder Abrahams. Seine Frau Rahel behielt durch einen Trick die geklauten Hausgötter. Schließlich stand Jakob an der Furt des Flusses Jabok. Das war der Grenzfluss zum verheißenen Land. Aber da drin befand sich sein Bruder Esau. Nun bereitete sich Jakob auf das Treffen mit Esau vor. Er dachte, ich muss ihn jetzt gnädig stimmen. Er suchte Gunst in seinen Augen. Aber Esau zog ihm mit einer Armee von 400 Mann entgegen. Und so disponierte Jakob sehr klug, um beim Konflikt wenigstens einen Teil seiner Herden noch zu behalten. Er hat also schon mit einem mächtigen Konflikt gerechnet. Hat weiterhin großzügige Geschenke für Esau vorbereitet. Und dann hat er zum ersten Mal ein Gebet, ein echtes Gebet, ein Hilferuf an Jahwe gerichtet. In Vers 10, im gleichen Kapitel. Und er redet ihn an, du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, da steht Jahwe, der du zu mir gesagt hast. Und er bezieht sich auf die Verheißung Gottes. Nun also, zu unserem Text. In dieser letzten Nacht, vor der Begebenheit, die hier beschrieben wird, schickte Jakob seine 4 Frauen und 11 Söhne rüber über die Furt des Jabok und den Rest seiner Herden. Und er blieb allein zurück. Und dann kommt es zu diesem nächtlichen Kampf. Ein Mann ringt mit Jakob bis zur Morgendämmerung. Er kann Jakob nicht überwältigen und verrenkt sein Hüftgelenk. Und die übliche Auslegung dazu lautet, weil in den Versen 29 und 31 in unseren Übersetzungen von Gott die Rede ist, Gott stellt sich Jakob in den Weg und kämpft mit ihm, um ihm eine Lektion zu erteilen. Er verrenkt ihm das Hüftgelenk als Erinnerung an diese Nacht, damit er etwas lernt, damit er demütig wird oder was auch immer. Das Problem ist, der Rest des Textes fehlt in dieser Auslegung. Es bleiben Fragen. Warum wollte Gott, als es hell wurde, mit Gewalt weg und bittet Jakob inständig, ihn loszulassen? Dieser andere Kämpfer bekennt am Ende von Vers 29, du hast gewonnen. Ist das vorstellbar, dass Jakob Gott besiegt hat? Wie ist das zu vereinbaren mit der Größe, mit der Allmacht, mit der Majestät Gottes? Und dann kommt es zu dieser Namensänderung durch den Besiegten. Und wir haben es auch gehört, einige Zeit später, Kapitel 35, Vers 10, weiß Gott nichts mehr davon? Ja, du heißt Jakob. Also diese Auslegung ergibt für mich zumindest, für mein Verständnis, keinen Sinn mehr. Übrigens, es war kein Traum oder irgendwie ein geistliches Ringen im Gebet oder sowas, sondern es war eine reale Begebenheit, denn Jakob hinkte danach. Und es zeigt vielleicht auch mal ein generelles Problem, was wir manchmal haben mit Verständnis von biblischen Texten. Dass nämlich der Inhalt von Auslegungen oder Sekundärliteratur fester in den Köpfen verankert ist als der eigentliche Text. Nun, was tun wir mit dem übrigen Text? Jakob, der lahm ist vor Schmerz, klammert sich fest an den Gegner. Der Mann bittet ihn loszulassen, weil die Morgendämmerung anbricht. Und Jakob stellt ihm die Bedingung, ihn zuerst zu segnen. Der Mann fragt nach Jakobs Namen, erhält dafür den Namen Israel. Jakob fragt nach dem Namen des Kämpfers, die Antwort wird ihm verweigert. Der Gegner erfüllt die Bedingung, erkennt den Sieg Jakobs über ihn an. Soweit der Text. Jetzt haben wir zwei schwierige Probleme. Erstens, wie kann Jakob Gott besiegen? Warum kann er nur in der Finsternis kämpfen? Und zweitens, Jakob verlangt vom Verlierer, ihn zu segnen, bevor er ihn wegen der Morgendämmerung entlässt. Denn der hat offensichtlich Nöte wegzukommen, weil er Jakob ihn festhält. Was ist hier tatsächlich passiert? Lassen wir zunächst mal die Bibel mit der Bibel auslegen. Hosea 12, Vers 4 bis 7. Schon im Mutterschoß hielt er, also Jakob, die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er, Jakob, weinte und flehte zu ihm. In Bethel hat er ihn gefunden, dort hat er mit uns geredet. Nämlich der Herr, da steht Yahweh, der Gott der Herrscher, dessen Gedenkname Herr, Yahweh ist. So kehre nun um zu deinem Gott, halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Soweit Hosea. Hosea 12, Vers 4 bis 7. Also Hosea sagt eindeutig, Jakob hat hier mit einem Engel gekämpft. Er verwendet hier sogar das Wort Gott, also hebräisch Elohim, synonym mit Engel, hebräisch Malek. Wie kann das sein? Bitte? Malek. Also, der Schlüssel für das Verständnis im Predigttext sind hier zwei Worte. Einmal das Wort Elohim und zweitens das Wort segnen. Wenn wir die Bibel lesen, dann sollten wir gelegentlich auch beachten, dass es eine Übersetzung ist. Wenn man etwas übersetzen will, muss man den Sinn des Gesagten erfassen, sonst kann man es nicht übersetzen. Man kann nicht einfach Wort für Wort übertragen. Das weiß jeder, der irgendeine Fremdsprache kann. Und da Übersetzungen von Menschen gemacht sind, ist es auch möglich, dass da mal Irrtümer passieren. Ja, das ist nicht schlimm, das ist einfach so. Und deshalb muss man manchmal auch bei unklaren Stellen erweiterte Wortbedeutungen betrachten. Also zunächst mal zu Elohim. Dieses Wort kommt in einem vierfachen Kontext vor, soweit ich das erkennen kann. Erstens mal, es wird Gott damit bezeichnet. Ja, Gott selbst, der Gott Israels, dessen Name Yahweh ist. Dann wird es verwendet für die Götter, also im Sinne von Gottheiten, also die Götter der Nationen, die werden auch als Elohim bezeichnet. Also Elohim ist nicht der Name Gottes. Drittens, es wird auch für Engelwesen verwendet, ja, für jenseitige Wesen. Ja, ihr kennt den Ausdruck vielleicht Söhne Gottes oder Göttersöhne, das ist hier mit gemeint. Ebenso beim Hosea. Und viertens sogar für menschliche Richter oder Machthaber im Psalm 62, da heißt es, ihr seid Götter. Also durchaus vielfältig. Also nach Hosea ist hier offenbar ein Engelwesen gemeint. Nach jüdischer Auffassung ist Yahweh der einzige Name Gottes und nicht Elohim. Und damit unterscheidet er sich ja von den Göttern der Nationen. Ja, die haben auch ihre Götter, ihre Elohim als ihre jenseitigen Vertreter. Möchte ich noch mal kurz erklären. Beim Auszug von Ägypten sagt Yahweh, also der Gott Israels, 2. Mose 12, Vers 12, ich will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Da steht Elohim. Wie bitte? Yahweh kämpft gegen die Götter der Ägypter. Warum das denn? Sind die Götter der Nation nicht alles Hirngespinste und Fantasiegestalten, die sich Menschen ausgedacht haben? Keineswegs, denn wir haben es gehört in der Schriftlesung Epheser 6, da ist die Rede von Mächtigen und Gewaltigen, den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Da gibt es eine jenseitige Wirklichkeit. Ja, ebenso 1. Korinther 8, Vers 5. Obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden. Oder 1. Korinther 10, 19 und 20. Was will ich nun damit sagen, dass das Götzenopfer etwas sei oder dass der Götze etwas sei? Nein, sondern was man da opfert, das opfert man den Dämonen und nicht Gott. Also auch das Neue Testament sieht das klar. Die Bibel bezeugt hier, dass hinter den Göttern oder Götzen der Heiden satanische Finsternismächte stehen. Und mit solchen lässt sich jeder ein, der Abgötterei betreibt, Zauberei, Okkultismus. Der gerät unter ihren Bann. Und das sind die Mächte, die gegen Gott und seinen Sohn Jesus Christus kämpfen. Und jetzt sollten wir auch verstehen, welche Macht gegen den Jakob gekämpft hat am Jabok. Jakob sollte als der von Gott erwählte Träger des Segens Abrahams in das verheißene Land kommen. Nämlich, dass der Segen Abrahams, dort zu einem großen Volk zu werden, sich erfüllt. Und wer wollte das verhindern? Das war der Widersacher Gottes. In Gestalt des Gottes Esaus, der das Land besetzt hielt. Esau hat 3 heidnische Frauen geheiratet, die seiner Mutter Rebekka viel Kummer gemacht haben. Er hat sich mit deren Religion eingelassen. Und so stand er auch unter der Schutzmacht dieser Götter. Und die wollten verhindern, dass der Gott Jakobs seine Verheißung erfüllen kann. Aber es gelang dem Engel nicht, Jakob zu bezwingen. Und so schlug er mit übermenschlicher Kraft auf das Hüftgelenk von Jakob. Also um das mal medizinisch zu verstehen, das Hüftgelenk, das ist ein sehr stabiles Gelenk. Also das renkt nicht so schnell aus. Ja, das passiert nur bei einer sehr starken Gewalteinwirkung, wie ein Sturz aus einer großen Höhe. Und das führt zu einem furchtbaren Schmerz und sofortiger Bewegungsunfähigkeit. Und wenn das in so einem Kampf passiert, dann ist aus, Ende. Der Kampf vorbei. Also auch die Übersetzung rührte an, die finde ich ja etwas irreführend. Also da kann man viel anrühren, da passiert nichts. Ja, das muss ein Schlag gewesen sein mit einer übermenschlichen Kraft. Das kann ein Mensch nicht ausführen, nach meiner Überzeugung. Aber Jakob siegte dennoch. Und warum? Und da hilft uns nochmal Hosea 12, Vers 5 weiter. Ich zitiere es nochmal. Er, also Jakob, kämpfte mit dem Engel und siegte. Er, Jakob, weinte und flehte zu ihm. Jetzt ist Yahweh gemeint. In Bethel hat er ihn, Yahweh, gefunden. Und dort hat er, Yahweh, mit uns geredet. Also, in dieser hoffnungslosen Situation weinte Jakob vor Schmerz. Und dann hat er zu seinem Gott Yahweh gefleht um Hilfe, nämlich den Gott, den er zuvor in Bethel gefunden hatte. Also neutestamentlich würde ich sagen, das war Jakobs Bekehrung. Und dann hat ihn sein Gott erhört und ihm übernatürlich geholfen in dieser Situation. Und wie? Jakob konnte nicht mehr kämpfen, es war außen vorbei, der war erledigt. Aber so hat Gott Jakob die Kraft gegeben, seinen Gegner bis zum Anbruch der Dämmerung festzuhalten. So, und deshalb sagt er jetzt zu ihm, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jetzt sollte spätestens klar sein, Jakobs Gegner war eine Finsternismacht, die sich nur im Dunkeln manifestieren konnte. Warum, weiß ich nicht. Der wollte weg, konnte aber nicht, weil Jakob ihn festhielt. Und nun, warum wollte Jakob von ihm gesegnet werden? Jetzt müssen wir nochmal das Wort segnen anschauen. Das hat auch verschiedene Bedeutungen. Ja, Hebräisch, Berak. Es kann im eigentlichen Segnen bedeuten, also Gutes zusprechen, beglückwünschen. Ja, so kennen wir das, das ist auch meistens so. Aber es gibt noch eine andere Bedeutung, preisen oder anerkennen. Es gibt noch eine ganz merkwürdige Bedeutung, niederknien. Ja, 1. Mose 24,11 ist von Kamelen die Rede, die niederknien, steht das gleiche Wort. Einen wichtigen Hinweis bekommen wir nun in Hebräer 7, Vers 7. Nun aber ist unstreitig, dass das Geringere vom Höheren gesegnet wird. Also der Geringere wird vom Höheren gesegnet. Der Mensch wird von Gott gesegnet. Jetzt soll aber der Unterlegene Jakobs Gegner, den Überlegenen Jakob segnen. Also es kann nur bedeuten hier, er soll ihn preisen, er soll ihn anerkennen. Ja? Also es würde dann heißen, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich gepriesen. Ja, Jakob lässt ihn nicht los, weil die Auseinandersetzung noch nicht abgeschlossen ist. Der Sieger ist noch nicht proklamiert. Und dann kommt diese Namensänderung. Der neue Name Jakobs soll nun Israel lauten und das bedeutet Gottes Streiter, Ringer mit Gott. Oder auch der, für den Gott streitet. Kann man auch sagen. Es mutet schon seltsam an, dass dieser Name von Engel Satans kommt. Dazu gleich mehr. Mit der Namensgebung erkennt der Gegner den Sieg Jakobs an. Aber das ist für Jahwe nicht verbindlich, denn wir lesen Kapitel 35, Vers 10. Und Gott sprach zu ihm, das ist jetzt Jahwe, Jakobs Gott, dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Ja? Erst jetzt ist die Namensgebung gültig. Und dieser Name Israel steht jetzt nicht mehr in Verbindung mit diesem nächtlichen Kampf. Israel ist der neue Name Jakobs nach seiner Bekehrung zu Gott. Und das nur nebenbei, es ist interessant, wenn ihr mal im prophetischen Wort lest, da kommt ganz oft der Name Jakob für Israel vor. Ja, und das meint dieses unbekehrte, ungläubige Israel. Das ist, spielt genau darauf an. Und nun Kapitel 35 in Bethel, ja, Vers 10 folgende. Da erneuert Gott wiederum seine Landverheißung an Jakob. Ja? Und dieser Segen der Nachkommenschaft und dieses Land Kanaan, die sind untrennbar miteinander verbunden. Nun, also nochmal kurz zurück nach Kapitel 32. Nach dem Kampf verlässt Jakob Peniel als Sieger. Und er ist sich bewusst, dass ihm der Gott Abrahams, der jetzt auch sein Gott ist, ihn gerettet hat. Dann geht er ins verheißene Land Kanaan. Dort begegnet ihm der Esau. Und da passiert was ganz Erstaunliches. Der Esau empfängt ihn total freundlich. Der hat kein Bedürfnis mehr zu kämpfen. Warum? Der Kampf ist schon entschieden worden. Im Jenseits. Und deshalb fällt der diesseitige Kampf aus. So könnte man hier sagen. Ja, die Finsternismacht ist besiegt worden durch Jahwe. Und jetzt hat der Esau keine Chance mehr, seinen Besitz des Landes festzuhalten. Und dann in Kapitel 35 begegnet Gott Jakob. Und als Ort der Gotteserscheinung wird ausdrücklich Bethel genannt, nicht Peniel. Ja, das war das mit der Himmelsleiter, wo er zuerst Jakob erschienen ist. Und dorthin soll nun Jakob zurückgehen, wo er Gott sein erstes Versprechen gegeben hat. Ja, wenn du mich hierhin zurückbringst, dann sollst du mein Gott sein. Jakob geht also hin und dann entschließt er sich in Bethel, ganze Sache mit seinem Gott zu machen. Er lässt jetzt seine Familie und seine Leute alle fremden Götter wegtun und sich reinigen. Das ist das Zeichen dafür, dass er Jahwe mit seinem ganzen Herzen dienen will und nicht nur halb. Er kennt jetzt seinen Gott als den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Vers 3. In Bethel werden die mitgebrachten Götzen alle entfernt und der darauffolgende Segen ist gewaltig. Nämlich die Furcht vor Jakobs Gott fiel auf die Städte, dass sie nicht verfolgt und bekämpft haben. Und beachte nochmal besonders den Vers 9. Und Gott erschien Jakob zum zweiten Mal, seit er aus Padan Aram gekommen war. Also Gott erscheint Jakob zum zweiten Mal in Bethel. Ja, nicht zum dritten Mal. Peniel war keine Gotteserscheinung. Bethel wird der Ort, wo Gott ganze Sachen gemacht hat mit seinem Gott. Und dort in Bethel wird er von seinem Gott gesegnet, nicht in Peniel. So, was heißt das für uns? Bekehr dich ganz zu Jesus. Mach ganze Sache mit ihm. Nicht nur halb, so halb und halb. So ein bisschen Welt und ein bisschen fromm. Tu die ganzen Götzen weg. Alles, was dich an diese Welt noch bindet. Und der Segen Gottes wird überschwänglich sein. So wie Jakob das auch erlebt hat. Nun also, zum letzten Teil. Was bedeutet diese Begebenheit jetzt für uns? Ist ja immer wichtig, dass wir die Bibel so lesen. Was sagt mir das jetzt? War jetzt etwas länger wegen der Schwierigkeit dieses Textes. Also, was fangen wir persönlich damit an? Es gibt zwei Dinge. Einmal gibt es eine prophetische Perspektive auf Israel bezogen. Möchte ich nur kurz erwähnen. Ich denke, jetzt verstehen wir auch, warum Israel auch heute noch so umkämpft ist. Es tobt ein Kampf um Israel und der hat eine geistliche Dimension, keine politische. Satan kämpft mit aller Macht, dieses Volk aus seinem Land zu vertreiben, damit Gottes Verheißungen sich nicht erfüllen. Ja, der Segen Abrahams, Wiederkunft Jesu, Israel wird zu einem Segen für alle Nationen. Der Antisemitismus, der ist noch lange nicht tot. Nur der alte rassistische Antisemitismus, der ist aus der Mode. Ja, der kleidet sich jetzt in neue, modernere Gewänder. Zum Beispiel den Antizionismus. Man verneint Israels Existenzrecht in diesem Land. Die UNO, die EU, die BDS-Bewegung, Linke, Rechtsextremisten und Islam, die sind sich in diesem Punkt alle einig. Komplett. Ja, so. Und diese Formel Land für Frieden, das ist nur eine wohlklingende Täuschung. Spätestens wenn es um Jerusalem geht, dann wird Israel völlig allein dastehen. Jerusalem wird zum Laststein der Nation, Sacharja 12. Ja, Henrik Broder, ein Jude, ein Publizist, der ist liberaler Jude, der ist hochintelligent, der sagt immer, ich verstehe nicht, was die alle gegen uns Juden haben. Die ganze Zeit, woher kommt das, kann ich mir nicht erklären. Nur mit der Bibel verstehen was. Der Hass gegen die Juden ist der Hass Satans gegen Jesus. Es geht gegen ihn. Das steckt eigentlich dahinter. Ja, nun zu uns. Die geistliche Dimension. Was hat das Ganze uns heute zu sagen? Als an Jesus Gläubige. Ich denke, wir sind durchaus in einer ähnlichen Situation wie Jakob. Unsere diesseitige Welt ist hochzivilisiert und technisiert. Es erscheint uns alles logisch und kausal erklärbar. Aber die Bibel zeigt, das Jenseits ist real. Und diese diesseitige Welt, in der wir leben, die ist zum Teil in die unsichtbare Welt eingebettet. Ja, die Welten sind getrennt, aber doch irgendwie miteinander in Verbindung, miteinander verwoben. Wir stehen auch im Kampf gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, Epheser 6. Ja, nicht wir kämpfen gegen die, die kämpfen gegen uns. Und unser Feind ist auf jeden Fall mächtiger und stärker als wir. Wir können aus eigener Kraft nicht bestehen, niemals, auch nicht widerstehen. Und daher brauchen wir diese geistliche Waffenrüstung, von der wir gehört haben. Und bitte habt jetzt keine Angst vor Teufel und Dämonen. Die Bibel sagt, wir sollen uns nicht fürchten vor denen. Wir sollen Gott fürchten. Gott fürchten, nicht den Teufel fürchten. Da tun wir ihm zu viel Ehre an. Satan kann uns von Jesus nicht abbringen. Aber der versucht zu verhindern, dass wir das Land der Verheißung betreten. In Christus ist uns die Fülle des göttlichen Lebens verheißen, das Leben im Überfluss. Und das versucht der Feind uns zu rauben. Probleme und Schwierigkeiten können Widerstände des Teufels sein. Ja, jetzt sind nicht alle Probleme vom Teufel, also nicht jede Erkältung oder Schnupfen, also man kann es auch übertreiben. Paulus sagt, 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist. Schwierigkeiten, Widerstände können wir nur im Glauben überwinden. Nicht durch menschliche Rezepte, nicht durch eigenes Bemühen. Im Glauben, woran? Im Glauben an den Überwinder, der Mächte und Gewalten entwaffnet hat. Ja, Kolosser 2, Vers 5. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Jesus hat diese Mächte völlig besiegt. Bitte merkt euch diesen Vers, wenn ihr Angst habt vor dem Teufel. Ganz wichtig. Lernt ihn auswendig. Beten wir und schreien wir zu ihm mit aller Kraft. Rechnen wir mit seiner Kraft und seiner Macht bei unseren Problemen, die wir nicht lösen können. Ja, so wie der Jakob. Ich glaube, jeder von uns hat seine Fronten, wo er kämpft. Und von Jakob können wir eins lernen, dass wir in der Not zu Gott zu schreien, niemals aufzugeben, bis wir das Land der Verheißung betreten haben. Der Sieg ist nicht unser, es ist Gottes Sieg. Aber es gibt auch eine falsche Anwendung des Textes. Bitte kämpf niemals gegen Gott. Oder versuch mit ihm zu ringen, damit er dich segnet. Das ist nicht gemeint. Gott ist nicht unser Feind, niemals. Und er kämpft nicht gegen uns, niemals. Er ist immer für uns. Ja, die Vorstellung, man könnte Gott einen Segen gewissermaßen abbringen, das gefällt dem natürlichen Menschen. Aber da steht keine Verheißung drauf. Ich denke, dass das ein Missverständnis ist. Ja, in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, ist diese Vorstellung dem völlig entgegengesetzt. Denn aller Segen geht allein von unserem Gott aus. Es ist ein reines Gnadengeschenk, unverdient. Den können wir uns nicht verdienen oder erkämpfen, geht nicht. Für uns als Gemeinde Jesu ist der göttliche Segen in Jesus eine vollendete Tatsache. Genau wie der Segen Abrahams bei den Erzvätern. Wir sind in Christus gesegnet mit allen geistlichen Segnungen im Himmlischen, Epheser 1, Vers 3. Ja, erkennen wir das, was wir schon haben hier? Ja, rechnen wir damit? Halten wir es fest? Ergreifen wir es im Glauben? Danken wir dafür? Bis Jakob in diesen Kampf kam, hat er sein eigenes Leben gelebt. Er hat sein eigenes Ding gemacht bei Laban. Hat da kein schlechtes Leben gehabt. In eigener Kraft gehandelt, er hat viel erreicht. Ja, Gott hat ihn da auch gesegnet. Aber die Erfüllung von Gottes Verheißung, ja, nämlich die Verwirklichung des Segens Abrahams, das war nur im verheißenen Land möglich. Ja, und das war der kritische Punkt, wo er da eintreten sollte, in dieses Land der Verheißung. Das war der Wendepunkt in seinem Leben. Und deshalb wollen wir uns fragen, wollen wir wirklich das Leben im Geist leben? Das heißt, das Leben Jesu in seiner Kraft? Oder wollen wir lieber unser eigenes Leben leben mit Gottes Hilfe? Ein Unterschied. So wie Jakob vor seiner Bekehrung in der Fremde eigentlich ganz gut gelebt hat, war der Eintritt ins Land der Verheißung mit seiner eigenen Kraft nicht möglich. Die ganze Klugheit hat ihm nichts genützt. Drum ist der Glaube für einen geistlichen Sieg unabdingbar. Ja, darum treffen wir uns hier in der Gemeinde. Ja, Predigt und Lehre vermitteln hier keine Do-it-yourself-Anleitung. Ja, psychologische Ratschläge, wie man den Alltag besser gestaltet. Also die Erwartung müssen wir leider enttäuschen. Sondern die Verkündigung will immer Glauben wirken und vermitteln. Glaube an Jesus, den Überwinder in uns, an sein Wort. Nur in ihm, mit ihm und durch ihn und zu ihm hin ist ein Überwinderleben möglich. Und darum muss die Verkündigung immer aus dem Wort Gottes schöpfen. Den Sieg, die Befreiung und die Erfüllung gibt es nicht im Fleisch, also im Eigenleben, dem Ich-Leben, sondern nur im Glauben an den Sohn Gottes. Ich schließe mit 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Amen.